Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Mr. und Miss Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstricken, denn mit solchem Unsinn wollten sie nichts zu tun haben. Mit diesen wunderbaren Worten heiße ich unsere Fans und Zuhörer von Talk of the Touchdown herzlich zur neuen Folge willkommen. Und auf der anderen Seite sehe ich ihn schon leicht grinsen, den Gigant aus Friesland, York. Boom, 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 schön willkommen!
Schön willkommen. Vielen Dank für die freundliche, doch sehr enthusiastische Begrüßung. Auch an mich, von mir an die ganze Zuhörerschaft und natürlich meinen werten Kollegen, den großartigen und verbessernden Commissioner himself, Christopher.
Danke. Sehr schön. Hast du es erkannt, Jörg, was für ein Buch es gewesen sei?
Ich wollte dich nicht unterbrechen. Wie hießen die Namen? Ich habe das nicht ganz mitbekommen.
Dursley. Mr. und Mrs. Dursley.
Puh, das klingt englisch bis amerikanisch, Horrorgeschichte.
Nein, aber Englisch ist schon sehr gut. Und ich gebe dir einen Tipp, wir waren zusammen bei einer Veranstaltung vor gar nicht allzu langer Zeit. Es war in diesem Jahr. Im Meertheater in Hamburg.
Dann Harry Potter.
Ja, richtig.
Ich weiß, sind die Dursleys die Eltern von Harry Potter oder was?
Nee, die Eltern, ja. Wenn du aufgepasst hast, die Eltern von Harry Potter leben ja natürlich nicht mehr.
Richtig. Ich meine die Pflegeeltern.
Ja, es sind sein Onkel und seine Tante, bei denen er aufgewachsen ist.
Ja, also genau. Sind ja Pflegeeltern streng genommen dann, oder?
Ja, richtig. Und warum habe ich dieses Buch der Zauberei, so nenne ich es mal, mir heute geschnappt? Weil wir uns heute mit einer Division beschäftigen, Jörg, in der auch sehr viele Zauberer spielen. Ist das eine Überleitung?
Was für eine Überleitung, Chapeau. Das um 9 Uhr, Punkt 9 Uhr, noch solch eine Wortakrobatik. Ich bin begeistert. Wobei, Wortakrobatik ist es ja gar nicht, aber es ist alles durchdacht, was da vom Commissioner kommt. Respekt.
Wie der Engländer sagt, more goes not.
Okay.
So, also, Zauberer in der NFL. Das heißt, mit welcher Division beschäftigen wir uns?
Wir beschäftigen uns mit der Division.
Warte, musst du googeln? Ist es die AFC West?
AFC West, nein, der Display oder dein Bildschirm, der nämlich dich anzeigt, war gerade noch auf meiner vorbereiteten Seite. Ich habe hier einfach zu viele Bildschirme offen. Dich.
Ja.
Dann der Sound und dann noch meine vorbereiteten Papers. Tatsächlich vorbereitete Papers, ja. AFC West beinhaltet Kansas City Chiefs, Denver Broncos, die Raiders und
die LA Chargers.
LA Chargers. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, heute unseren Herbert-Fanboy zu hören.
Wer könnte das sein? Bin ich ja. Bin ich denn? Ah, ja. Herbert.
Herbert, der gute Herbert, der geht ja schon in seine dritte Saison. Krass. Ja. Bevor es aber soweit ist, grasen wir
Trikot
noch
hängt
ein
im
bisschen,
Schrank.
Grasen wir noch ein bisschen ab, was die Aktualitäten betrifft. Hast du irgendwas vorbereitet im News-Sektor oder irgendwas, wo du meinst, das sollte man nochmal anbringen? Weil wir auch so tagesaktuell berichten und vielleicht manche noch gar nicht wissen.
Manche, also ich glaube, alle unsere Zuhörer verfolgen durch die Nachrichten, wollen aber auch vielleicht unsere Meinung zu gewissen Themen hören. Ein Thema kam jetzt relativ frisch auf dem Tisch, Jörg. Es gibt jetzt Entscheidungen in Sachen Deshaun Watson und da würde ich dir die Bühne kurz überlassen, weil du das vorhin schon angeteasert hast in unserem Vorgespräch.
Ja, um es kurz zu halten, Deshaun Watson wird für 11 Spiele gesperrt und muss 5 Millionen Dollar bezahlen. Verbessere mich, wenn ich falsch liege, 5 Millionen Dollar an einen guten Zweck oder direkt an die NFL? Das habe ich jetzt noch nicht ganz rausgelesen.
Soweit ich weiß, gehen die 5 Millionen Dollar an die NFL, die sie dann wohltätigen Zwecken zukommen lassen.
Okay, ich hatte jetzt gedacht, ich habe das jetzt so verstanden, dass er den wohltätigen Zweck aussucht und dann, naja,
das
5 Millionen Dollar.
Das möchte ich nicht ausschließen, aber es gehen 5 Millionen Dollar auf jeden Fall an einen wohltätigen Zweck, auf welche Art und Weise auch immer. Das ist, würde ich auch behaupten, das einzig Gute an dieser Strafe. Vielleicht noch ein Tick zu wenig, aber gut. Who am I to judge?
Die Strafe, weil wir alle samt, da müssen so ehrlich müssen wir auch sein, nicht wissen, was genau vorgefallen ist. Deswegen, also das Geld aufwiegen kann ich nicht, aber tatsächlich 11 Monate einfach gesperrt, wenn im Raume steht, die sexuelle Belästigung. Ich weiß nicht, kann jeder seine eigene Meinung zu haben, aber ist das fair? Wir wissen halt, die NFL tickt ein bisschen anders, wenn es darum geht, wertvolle, vulnerable Spieler zu schützen. Naja. Ja.
Kann das ja mal, das kann ja jeder von euch Zuhörern selber machen, das mal in Relation zu anderen Strafen setzen und dann kann man sich ja überlegen, ob das irgendwie gerechtfertigt ist oder ob das vielleicht ein bisschen wenig oder vielleicht sogar zu sagen, einige, das ist viel zu viel, es gibt ja gar keinen Beweis und
auf der anderen Seite
wurde auch nicht gesprochen.
Naja. Auf der anderen Seite, Deshaun Watson hatte ja kurz vorher, also bevor, nicht vorher, sondern war ja bekannt worden vor ein paar Monaten, einen neuen Vertrag unterschrieben, wo er halt zu 100% sein ganzes Geld auch garantiert bekommt. Ich glaube, das, was waren es, 160, 150 Millionen?
Es war auf jeden Fall so viel Geld, dass ihm die 5 Millionen Strafe nicht wehtun werden.
Genau, genau. Im Grunde könnte man das als ein besseres Trinkgeld bezeichnen.
Ja. Das ist schade. Aber ich glaube, die Wohltätigkeitsorganisationen freuen sich über 5 Millionen.
Das auf jeden Fall. Aber was meinst du? 11 Spiele gesperrt? Das heißt, bei 17 Spielen darf er noch 6 Spiele mitrocken.
Ja, er kommt ja auch noch zum heißen Duell gegen sein altes Team. Ist er quasi wieder frei. Ja,
gegen die Browns. Nee, die Texans.
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 Ist er ja jetzt.
Bei den Browns ist er gegen die Texans.
Genau.
Ja. Vielleicht ist das dann ja gerade so im Verlauf der mittleren Saison so das entscheidende Spiel, was dann auf einmal so eine Siegesserie auslöst bei den Browns. Man weiß es nicht.
Ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du mir das beantworten. Er ist ja jetzt für die ersten Spiele gesperrt. Preseason hat er gespielt. Die darf er, glaube ich, jetzt auch noch weiterspielen. Mhm. Darf er denn auch trainieren während seiner Sperre mit dem Team oder nicht? Das weiß ich gerade gar nicht. Oder überfrage ich dich da jetzt auch?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht zu 100%. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass er mittrainiert, weil man es halt auch einfach nicht offiziell belegen kann. Also dieses, wenn er einfach an der Seite mitläuft und ein paar Bälle wirft, kann ja jetzt jemand nicht sagen, hey, du trainierst mit dem Team. Nee, tue ich doch gar nicht. Niemand fängt die Bälle. Weißt du, das ist, da müsste er ja eigentlich ein generelles Verbot bekommen, auch dort in den auf dem Gelände aufzutauchen oder sonstiges. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Also fit halten, keiner. Ich weiß es nicht.
Fit halten wird er sich. Ich denke aber auch eh, dass es so sein wird, wenn er nicht spielt, wird er ja auch nicht die Snaps mit dem First Team bekommen. Die wird ja dann der Starting Quarterback erstmal machen, weil es macht ja keinen Sinn, die Saison eigentlich an die Wand zu fahren. Ne? Also Jacoby Brissett ist ja jetzt der Ersatzmann fürs Erste. Der wird dann sicherlich auch die Trainingssnaps mit dem First Team bekommen und nicht der Spieler, der erstmal 11 Wochen gesperrt ist.
Mhm.
Zumal er hat dann ja auch fast 2 Jahre gar nicht gespielt.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob sie ihn überhaupt starten lassen, dann, wenn sie vielleicht bei 7-3 oder so stehen, nach den 11 Spielen oder 8 oder 7-4 oder so. Man weiß es nicht, man wird das
sehen. Man weiß es nicht. Aber meine Frage bezüglich Fantasy. Wenn jetzt heißt am 10. Spieltag, am 11. Spieltag, der 12. Spieltag kommt der Sean Watson wieder raus, ran. Und du brauchst für dein Fantasy-Team zufällig einen neuen Quarterback. Würdest du den Sean Watson picken?
Nein, würde ich nicht.
Ich würde es auch nicht machen. So als Alternative, um den Reserveplatz zu füllen, dann ja, wenn ich da Bedarf hätte. Aber als Stammkraft, ohne zu wissen, wie er die ersten Spiele absolviert, ich würde es nicht machen.
Also jetzt unabhängig von allen Nebengeräuschen, rein vom Sportlichen her, haben wir ja gar keine Ahnung, wie er zurückkommen könnte, naja. In was für einer Form. Das wäre mir für meinen eigenen Fantasy-Football-Erfolg dann doch zu heiß.
Ja. Sehe ich auch so.
Zumal er jetzt im ersten Preseason-Spiel 1 von 7 an den Mann brachte. Das ist noch nicht das, was man von ihm kennt.
Nee. Aber ich denke mal, allen ist bewusst, dass man solche Preseason-Games nicht überbewerten sollte.
Ja, absolut. Da spielen ja auch meist nur die Ersatzleute. Und die meisten Starter werden geschont oder bekommen nur 1, 2 Serien.
Ja.
Weil sich ja bloß keiner verletzen soll.
Okay, mein Lieber. Haken wir die News ab und kommen wir zu AFC West, wie wir schon festgestellt haben, die aktuelle Division für die heutige Folge.
Genau.
Ich würde sagen, fang du doch mit deinem ersten Team einfach an. So einfach.
Gut, dann gehe ich jetzt zu einem Team, das aus der Stadt der Sünde kommt. Die Las Vegas Raiders. Und da ist ja im letzten Jahr, ihr habt das ja mitbekommen, auch in unserem Podcast haben wir darüber berichtet, da ist ja einiges passiert bei den Raiders. Erst der alte Coach Gruden wurde wegen mysteriöser Mails entlassen. Dann hat einer der Spieler einen Unfall mit Todesfolge gehabt. Also es war wirklich einiges los bei den Raiders, kann man sagen. Und es war, das meiste war nicht schön. Und trotzdem haben sie es irgendwie zu einem Rekord von 10-7 geschafft, sind in der Division Zweiter geworden und waren in den Playoffs. Da war dann was? In der ersten Runde. Und sie waren auch nah dran, die Cincinnati Bengals, die Spiel im Super waren, zu besiegen. Es war nur ein One-Score-Game und man war noch mal kurz vor der Endzone, hat es nicht zu Ende gebracht, aber das war eine heiße Kiste. Also trotz aller Nebengeräusche schon in den Playoffs, das ist schon mal beachtenswert. Ja, Gruden wurde irgendwann im Laufe der Saison entlassen, dann hat ein Interimscoach übernommen, aber es war klar, zur neuen Saison, da kommt jemand Neues. Und da hat man einen Offensive Coordinator von den New England Patriots sich geschnappt. Und zwar Josh McDaniels. Jahrelang bei den Patriots, sehr erfolgreich mit dem Team. Hat auch, glaube ich, seinen halben Offensivstaff gleich mitgenommen zu den Raiders. Also da werden wir jetzt vielleicht geht das in Richtung Patriots, auch wenn das wir da die letzten Jahre gesehen haben. Bei den Raiders, das, wofür Josh McDaniels steht.
Die haben sich dann unglaublich vielversprechenden jungen Headcoach gesichert, ne? Weil der McDaniels,
so jung,
der war
ist
ja
er gar nicht mehr.
Ja, gut, aber der wurde ja schon irgendwie 2-3 Seasons vorher. Immer wenn irgendwo eine Stelle vakant war, hatte ich das Gefühl, war sein Name gleich als erstes mit dem Hut drin, weißt du? Mhm. Der gehört immer zur Gerüchteküche und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft. Also. Und bei den Patriots hat er auch keinen wirklich schlechten Job gemacht. Mal schauen. Aber es gab ja mehrere Leute, die von den Patriots aus mal den Job als Head Coach versucht haben und dann sang- und klanglos untergegangen sind. Ich möchte da anbringen, Matt Patricia. Ich hoffe nicht, dass...
Du kannst weitermachen mit Joe Judge.
Joe Judge. Ich hoffe nicht, dass Dan jetzt die gleichen Erfahrungen machen wird. Aber man darf gespannt sein.
Ja, das ist schon seine zweite Head Coach Station. Er war zwischendurch mal bei den Broncos Head Coach. Ähnlich erfolgreich wie alle anderen ehemaligen Patriots-Trainer, deswegen kam er wieder zurück. Aber neue Chance, neues Glück. Ein guter Coach ist er. Mal gucken, was er auf dem Platz bekommt. Er hat ein bisschen was zu tun. Nach Punkten war man auf Platz 18 in der letzten Saison. Nach Points Against sogar nur auf Platz 26. Und jetzt denkt man sich, ne, ist doch zwei Statistiken, wo man sagt, das ist einmal Mittelfeld, einmal unteres Mittelfeld und trotzdem haben sie es in die Playoffs geschafft. Ja, also irgendwie hatte dieses Team was. Nämlich haben sie ihre Spiele offenbar ja knapp gewonnen und es war immer viel los. Also irre, ne? Mit in Anführungsstrichen so schwachen Statistiken in die Playoffs zu kommen.
Ja. Sie hatten halt auch, ja doch, sie hatten schon angeschlagene Kader und du kannst halt auch über K lässt sich halt auch streiten. Es gibt ein Fanlager, ein Pro-Fanlager, ein Kontra-Fanlager, also es gibt halt alle Stimmen ihm bezüglich. Und dann irgendwie trotzdem, auch mit dem Interimscoach hat es einfach gut geklappt, ne? Also.
Ja. Ja, dazu hat man ja.
War es denn deiner Meinung nach jetzt alles nur Glück oder war es dann auch verdient?
Wenn du am Ende der Saison 10-mal gewonnen hast in einer starken Division, dann ist das, da kommt sicherlich, brauchst du ein bisschen Glück, damit sich das alles so fügt. Aber da ist dann, ja, es kann ja nicht alles nur Glück sein, wenn man 10-mal gewinnt.
Nee, da gebe ich dir recht,
ja. Da ist ja auch schon Können dabei.
Ich sehe gerade, ich glaube, dass die Raiders waren das Team mit den meisten Overtimes, ne? Die sind 4-mal in der Regular Season in die Overtime gekommen. 4-mal.
Ja, und haben alle Overtime-Spiele gewonnen. Ja, ich fange mal mit den Abgängen an und dem, was dazugekommen ist.
Oh ja.
Gehen wir vielleicht noch ein bisschen in den alten, was übrig geblieben ist. Naja, also verloren hat man erstmal Yannick Ngakoue zu den Colts per Trade. Wir haben irgendwie mit anderen Spielern getauscht, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, weil die nicht so namentlich zu erwähnen sind. Mit Casey Hayward noch ein Cornerback verloren. Also von den Stars hat man jetzt keinen abgegeben. Die sind alle geblieben. Neu dazugekommen ist.
Haben sie denn so richtige Stars? Also haben die denn so richtigen Five-Star, also so einen Superstar in ihren Reihen?
definiere jetzt mal Superstar. Ich würde schon sagen, dass sie Spieler aus dem oberen Regal haben. Es ist
Haben.
jetzt nicht, es ist jetzt kein Tom Brady, es ist kein Aaron Rodgers, es ist auch kein
Ja,
Davante.
du.
Ha, nee, da komme ich gleich zu.
Der kam mir nämlich auch in den Sinn. Aber vorher, also,
Ja, nee, aber so
die hatten
deren.
gute Leute, natürlich mit Josh Jacobs und Darren Waller, gute
Oder.
Leute, aber die so auf einer Position mit einem Gronk zu seiner Bestzeit oder AJ Brown.
Max Crosby.
Max.
Max Crosby, Edge aus der Defense, der,
Ja.
das wäre der einzige Five-Star-Spieler, wenn wir es mal
Ja.
so ausdrücken, in dem Team. Und der ist geblieben.
Der ist geblieben.
Der ist geblieben. Oder würdest du mir da nicht zustimmen? Doch, Max
Doch,
Crosby,
doch, doch,
das
doch.
wäre dann der eine. Der eine oder keiner. So, ja, bekommt Chandler Jones, der kam von deinem Team, von den Cardinals. Edge
Ja.
Defender, guter Mann, was sagst du?
Die Raiders haben einiges getan, um ihre Defense zu stabilisieren und zu verbessern. Also da bin ich ganz gespannt drauf. Also Chandler Jones auf der rechten Seite und Crosby auf der linken Seite. Das ist eine Bank.
Mächtig Druck für die Quarterbacks.
Oh ja,
Oha.
oh ja.
Dann gab es da ja noch einen Trade. Vielleicht sogar den Trade der Offseason. Ich habe ihn gerade schon fast erwähnt. Da warnte Adams von den Green Bay Packers. Einer der Top 3 Wide Receiver der Liga, würdest du sagen? Einer
Ganz
der
klar.
Top 3 Wide Receiver der Liga. Also einer der absoluten Megastars wurde per Trade von den Packers losgeheißt. Spielt jetzt bei den Raiders mit seinem Kumpel Derek Carr. Die sie noch vom College kennen, hat sicher eine Rolle gespielt für Davante Adams, dass er gesagt hat, ich will weg, ich will dahin. Und man bekam bei den Packers dafür einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick. Im diesjährigen Draft. Fast ein bisschen günstig, oder?
Adams wurde halt mit einem saftigen Vertrag ausgestattet, ne?
Den die Packers ihm nicht geben wollten.
Ja.
Deswegen hat man sich da irgendwie geeinigt, diesen Trade eingefädelt. Na gut, die Packers haben
Würdest du
schon.
sagen, er hat sich dann für das Geld und für die schlechtere Mannschaft entschieden?
Ob die schlechtere Mannschaft wird sich ja im Laufe der Saison zeigen. Wenn man von der letzten Saison ausgeht, auf jeden Fall von den schwächeren, deutlich schwächeren Quarterback und die deutlich schwächere Defense. Also ja, Stand 2021
Du willst
ist
auch
er
niemanden
jetzt
auf die
zum.
Füße treten, ne? Du versuchst das hier schon
Ja.
sehr, sehr diplomatisch
Na
auszudrücken.
klar. Man weiß ja nicht, was kommt. Vielleicht hebt er ja auch die Raiders auf ein Niveau, das die Packers nicht erreicht haben. Denn auch da war ja früh in den Playoffs Schluss.
Wir wissen alle, wirklich alle, was passiert, wenn ein Superstar einen Supervertrag unterschreibt. Dann kommt für
Nichts
gewöhnlich der
mehr.
Superbruch.
Nichts mehr. Passiert normalerweise. Aber vielleicht ist das bei Davante Adams ja anders, jetzt wo er mit seinem Kumpel spielen darf.
Natürlich, immer diese Bro-Geschichten. Wenn die besten Freunde zusammen sind, die sich noch aus dem College kennen, dann werden die für Furore sorgen. Ich bezweifle das stark. Ich tatsächlich, ich bezweifle sehr, sehr stark.
Klappt nicht immer, da hast du recht, aber guck dir an, Ja'Marr Chase und Joe Burrow, da hat es zum Beispiel geklappt.
Ja.
Ja, genau.
Ist ein schwieriger Vergleich, weil die halt auch tatsächlich gar nicht so weit entfernt waren von dem Zeitpunkt, wo sie das letzte Mal
Das
zusammengespielt
ist
haben.
richtig.
Und das Alter ist auch nochmal ein gewaltiger Unterschied. Und ich halte Joe Burrow auf einen besseren Quarterback als Derek Carr.
Ist von auszugehen. Aber wer weiß, mal gucken, wie Josh McDaniels das moderiert, wie er die beiden, was für eine Connection er da aufbauen kann oder helfen kann, dass da aufgebaut wird. Also Raiders auf jeden Fall ein Team, das man im Auge behalten muss, weil die sich auf jeden Fall nicht verschlechtert haben.
Nein, das bei weitem nicht.
Auf jeden Fall stärker als so. Ich habe den Draft, habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil man ja die ersten beiden Picks sowieso abgegeben hat. Dann ging es ab der dritten Runde los. Das habe ich jetzt eher vernachlässigt. Players to watch. Da habe ich mir Derek Carr und Davante Adams natürlich, man kennt sich vom College, sie wollten unbedingt in einem Team. Das heißt aber auch, da ist richtig Druck auf dem Kessel, die müssen liefern.
Ja.
Ne? Und dann eben ist noch zu beachten, wie gut passt das McDaniels-Scheme, die McDaniels-Offense zum Team der Las Vegas Raiders. Ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Sie haben ja ein richtig gutes Receiving Corps. Hunter Renfrow hatte eine Mega-Saison letztes Jahr.
Das war, ich glaube, das war so eine, das war, das wird seine Cinderella-Season bleiben. Ich denke nicht, dass er das Ähnliche wiederholen werden kann.
Bin gespannt. Darren Waller hat man noch letztes Jahr so ein bisschen unter Niveau war, auch häufig verletzt und angeschlagen. Da erwarte ich aber wieder einen Schritt nach vorn von dem.
Muss auf jeden Fall, muss.
Ja.
Das Gleiche gilt für Josh Jacobs. Der hat auch letztes Jahr nicht so überzeugen können.
Das ist richtig. Also auch da erwarte ich ein paar Yards mehr. Der hat auch keine 1000 Yards geschafft. Die würde ich dieses Jahr schon erwarten von Josh Jacobs. Die muss er auch liefern in der Division. Oh, da kommen wir am Ende noch zu. Also, da muss, also hier darfst du dir wirklich keine Schwächephase leisten.
Nee. Also wir beide wissen ja, welche Teams drin sind und vor allen Dingen auch, welche Spieler bei den Teams vertreten sind. Aber man könnte schon sagen, dass es wahrscheinlich die punktreichste Division sein wird.
Es ist die beste Division der NFL dieses Jahr.
Ja, die,
vom Papier her.
Aber ich denke halt auch, dass es so Teams und Spieler sind, die für viele Punkte sorgen werden. Also keine andere Division wird mehr Punkte kreieren auf der Habenseite als diese Division.
Ja, würde ich mitgehen. Ich habe mir hier als Fazit notiert, gutes Team. Am Ende werden wir die Frage klären, ob denn ein gutes Team in dieser Division überhaupt reicht für die Ansprüche. Highlights werden garantiert sein, aber kriegen sie auch Konstanz auf den Platz? Das ist das große Fragezeichen, das ich sehe. Sie werden sicherlich einige Highlights haben. Sie werden sicherlich 3-4 Spiele haben, wo man sagt, Alter, was ein geiles Team. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn sie auch 3-4 Spiele haben, wo man sagt, Alter, was ist das denn?
Ja, die müssen sich erstmal finden. Vor allen Dingen, wie du schon sagst, das neue System, die neue Coaches, Assistant Coaches, all diese ganzen Beziehungen müssen noch aufgebaut werden. Das braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit als die Preseason.
Deswegen, Konstanz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, mit einem Rekord von 10-7 wird man nicht wieder in die Playoffs kommen.
Einen wichtigen Namen hätte ich tatsächlich noch, den du gerade noch gar nicht angesprochen hast.
Ja, bitte.
Aus deutscher Sicht wichtig.
Das ist auch deine Rubrik.
Was ist mit Jacob Johnson? Gecuttet oder schafft er es in den Roster?
Weil McDaniels war ja bei den Patriots schon ein großer Fan von ihm. Und ist ja auch immer Fan davon, einen Fullback im Kader zu haben und setzt ja auch oft ein. Und Jacob Johnson ist ja dafür bekannt, ein Arbeitstier zu sein, der sich für nichts zu schade ist, auch im Training immer Vollgas gibt. Ich glaube, der wird sich seinen Platz angeln.
Daumen sind gedrückt, also ich hoffe es auch. Ich würde mich tierisch freuen.
Ja. Doch, ich glaube, der packt das.
Gut.
Und dann würde ich einen Haken dran machen.
Machen wir einen Haken dran. Interessantes Team. Größtes Fragezeichen tatsächlich sehe ich auf der Quarterback-Position, aber immerhin ist sie besetzt.
Da bist du ja ein großer Fan von, wie wir wissen. Sie könnte auch schlechter besetzt sein, also das muss man ja auch mal sagen.
Das stimmt, ja.
Gut. Ich gebe den Staffelstab kurz weiter, ist ja gerade Leichtathletik-WM, EM.
Dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit meinem ersten Team und das werden die Gewinner der Division AFC West sein. Kansas City Chiefs. Kurz mal Hard Facts. 12 Siege, 5 Niederlagen. Damit hatten sie sich den Sieg in der Division gesichert. Haben saisonübergreifend die viertmeisten Punkte gemacht. Also mal wieder eine saustarke Offense gehabt. In den Playoffs, man hat ja eigentlich mit den Chiefs doch schon so als geheimen Super Bowl Aspiranten gerechnet.
Wie geheim ist denn die Chiefs als Super Bowl-Tipp gewesen letztes Jahr? Jo? Du alter Fuchs.
Ich alter Fuchs. Aber nein, es sollte nicht sein. Also sie haben sich dann gegen die Steelers durchgesetzt, gegen die Bills, aber gegen die Bengals im Halbfinale sind sie dann rausgeflogen. Ganz knapp, hätte auch anders ausgehen können, 24-27. War wirklich ein spannendes Spiel, aber ja, sollte wohl nicht sein. Patrick Mahomes mal wieder mit einer doch ordentlichen Saison, 37 Touchdowns.
Was du so ordentlich nennst.
Für seine Verhältnisse ist es halt nicht optimal, es geht besser. Aber dementsprechend ordentlich. Aber für jeden anderen Quarterback ist das eine Hausnummer. Ne? Also ich will jetzt nicht undankbar oder ich will jetzt nicht den Eindruck machen, erwecken, ich würde diese Leistung nicht schätzen oder wertschätzen, das tue ich. Aber man muss dann halt auch immer wiederum in seinen eigenen Sphären anfangen zu kritisieren und da ist dann tatsächlich auch Luft nach oben. War jetzt nicht seine beste Saison.
So kann man es sagen. Aber es ist jemand auf sehr hohem Niveau.
Das ja. Ich sehe gerade, dein Bild ist auf meinem Laptop eingefroren, in der Situation, wo du am Lachen bist. Das heißt, ich sehe jetzt Christopher, die permanent lachen auf meinem Bildschirm. Das ist sehr gut.
Das machst du jetzt, Hauptsache, du hörst mich noch.
Das höre ich, das tue ich. Das ist gut. Was hat sich getan? Wie schaut es aus? Tatsächlich hat sich bei den Chiefs einiges getan. Da sind einige Leute weg. Und ein herber Rückschlag ist der Weggang von Wide Receiver Tyreek Hill. Der war der beste Wide Receiver in der letzten Saison. 9 Touchdowns, über 1200 Yards. Und der ist mal schön zu den Dolphins gegangen. Zweitbester Wide Receiver, Byron Pringle mit 5 Touchdowns, ist auch weg bei den Bears. Und
Was bleibt denn da noch?
Was bleibt da noch? Dann hat man, also mit den 3 Top-Wide Receivers auf der Chiefs-Seite hat man, lass mich mal kurz, 16 Touchdowns und 14 sind weg. Und mit Mecole Hardman hat man noch ja so den letzten Wide Receiver aus der letzten Saison da. Und dann dachte man sich, hey, man muss was tun.
Hat man denn was getan?
Ja, da tatsächlich war da was. Man hat jetzt aber nicht im Superstar-Regal gestöbert. Man hat 1-2 Regale drunter gestöbert, um sich dann halt eben auch 2 Leute zu sichern. Zum einen Juju Smith-Schuster von den Steelers hat jetzt auch eigentlich mehr mit so Nebenschauplätzen überzeugen können, als tatsächlich den Leistungen auf dem Feld. Ich weiß noch, da gab es hier und da 1-2 Querelen mit ihm, wo er sich aufgeregt hat und in der Presse stand. Und der wurde aber auch nur mit einem Jahresvertrag ausgestattet, also musste jetzt auch natürlich zeigen, was er drauf hat. Dann wurde bei den Packers zugeschlagen Marcus Bradley-Scantling. An sich auch fand ich immer ein recht interessanter Spieler mit sehr viel Potenzial. Schwer bei den Hochkarätern im Team gehabt, aber trotzdem immer wieder mal sich präsentieren können. Auch von Aaron Rodgers gut in Position gebracht. Hat mir echt gut gefallen. Ich denke nicht, dass er 1000 Yards erreichen wird. Ich schätze ihn bei so einer 600, 700 Yards Geschichte 4-5 Touchdowns. Aber das ist schon mal ein bisschen was. Und auf der Running Back Position hat man auch sich ein wenig verbessern können. Ich halte ihn tatsächlich für eine Verbesserung. Das ist Ronald Jones von den Bucks. Ich weiß nicht warum. Die letzten 2 Jahre hieß es immer von den Analysten und von den Experten, dass der einen schweren Stand hat und sich beweisen muss. Und jedes Mal hat er sich in meinen Augen auch bewiesen und hat auch einfach echt gekämpft. Aber man hat immer an ihm gezweifelt. Ich habe das nie so ganz verstanden, warum der grundsätzlich immer so einen extremen Gegenwind hinnehmen muss, obwohl er doch einfach auch mal performt. Und das Gleiche ist jetzt schon wieder. Er ist bei den Chiefs und auch heißt es bei vielen, ja, mal schauen, abwarten, sehr, sehr zurückhaltend, sehr kritisch. Und ich verstehe das einfach nicht. Also ich denke schon, dass er neben
Du bist ein kleiner Fanboy.
Ja, Fanboy würde ich jetzt nicht sagen, aber da habe ich bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Arbeitstier ist, was liefern wird. Clyde Edwards-Helaire wird der Starter-Running Back sein, aber mit Ronald Jones als zweiten Running Back. Du, wenn 2-3 Yards vor der Endzone und steck den Ronald Jones aufs Spielfeld, der wird einen Touchdown machen. Also ich gehe stark von 6 bis 8 Touchdowns für den Typen aus.
Sie sind diese Neuzugänge, die da auf Wide Receiver und jetzt auch den Running Back, den du erwähnt hattest, ist das eher was, wo du sagst, jo, das passt in dieses eher, naja, Resterampe, mehr war nicht übrig in der Free Agency. Und für mehr war auch kein Geld da.
Resterampe würde ich jetzt nicht sagen. Es wirkt tatsächlich irgendwie durchdacht und dann ein bisschen leichtsinnig. Also so Juju Smith-Schuster, keine Frage, das ist ein sehr talentierter Spieler, der auch einfach schon gezeigt hat, was er drauf hat. Aber die Namen lesen sich natürlich jetzt anders als das Jahr davor. Und bei Clyde Edwards-Helaire weiß man halt auch nicht so wirklich, der geht jetzt in sein drittes Jahr, war das allererste Jahr richtig verletzt. Letztes Jahr kam auch nicht der viel erhoffte Durchbruch, mal schauen. Aber sie haben ja im Draft zum Beispiel an dritter Position Sky Moore geholt. Ein sehr interessanter Wide Receiver. Vielleicht kommt da ja was aus der zweiten Reihe. Man darf ja nicht vergessen, sie haben nach wie vor einen der besten Titans überhaupt in ihren Reihen und das ist Travis Kelce. Und Travis Kelce ist auch nach wie vor die meist angespielteste Station von Mahomes. Dahingehend hat sich da erstmal nichts geändert. Und ich glaube, wenn man dann ihn so als Priorität 1 betrachtet und dann so das hinter ihm so das Backfield mit den genannten Spielern, ist es auf jeden Fall etwas, worauf man als Quarterback im Falle Mahomes zurückgreifen kann. Auch da fragt man sich jetzt natürlich, wie schnell greifen die neuen Spieler. Ich kann schwer sagen. Ich würde sagen, sie haben sich nicht verbessert. Sie haben sich breiter aufgestellt. Ja, das haben sie.
Ich habe hier noch einen Spieler, der die Chiefs verlassen hat, den du noch nicht erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob er noch bei dir kommt, den ich eigentlich auch für sehr wichtig hielt immer in der Chiefs, bei den Chiefs, auf der Defense-Seite, der Honey Badger.
Der Honey Badger, ja. Habe ich
Schon
tatsächlich.
eigentlich immer ein Leader in der Defense, habe ich das Gefühl. Immer der das Wort ergreift, der weiß, der alles schon gesehen hat, der auch eigentlich
Stimmt,
immer
den.
performt.
Ja, jetzt wo du es sagst, das habe ich so gar nicht auf meiner Liste. Aber der ist gegangen. Ich denke auch, es lag einfach daran, dass er zu viel Geld wollte. Der wollte jetzt nochmal einen ordentlichen Vertrag kassieren. Und den hat er bei den Saints gekriegt.
Richtig, also wir sprechen von Tyrann Mathieu, falls jemand nicht
Ja.
weiß, wer der Honey Badger ist.
Ich glaube eher, dass die Leute mit dem Namen nichts anfangen können als mit Honey Badger.
Vielleicht auch so rum, ja.
Ja, man darf gespannt sein. Ich habe mir so als Fantasy-Spieler, potenzielle Spieler mal aufgeschrieben: Sky Moore, Wide Receiver
Als
und
Sleeper?
Clyde als Sleeper. Und natürlich Clyde Edwards-Helaire mal drauf, einen Blick drauf werfen. Ist kein schlechter, aber auch verletzungsanfällig. Natürlich, ich meine, Patrick Mahomes und Travis Kelce, das sind Spiele, die ich jetzt nicht anbringen muss, weil, naja.
Wer die übersieht, ist selber schuld.
Genau.
Gut, also dein
Jetzt.
Fazit, das Team hat sich, es ist schon ein Tick schwächer geworden, würdest du sagen. In der Spitze auf jeden Fall.
Also tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, haben sich verschlechtert, würde ich, glaube ich, Tyreek Hill einfach zu viel Ruhm und zu viel Erfolg zuschreiben. Und diese eine Person hat nicht für den Kansas City Chiefs gesorgt. Das war dann grundsätzlich immer eine Teamleistung. Sie haben halt den Weggang von Tyreek Hill und von Pringle nicht 1:1 umsetzen können. Aber sie haben sich halt eben ein bisschen breiter aufgestellt. Wenn man jetzt die 1:1-Position miteinander vergleicht, dann sind sie tatsächlich ein bisschen schwächer auf der Position mit Tyreek Hill. Also ein Tyreek Hill ersetzt du nicht einfach so, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es nach wie vor ein gefährliches Team. Und ob die jetzt irgendwie 480 Punkte machen oder dann doch nur 420 Punkte, scheiß drauf, sie werden einen positiven Rekord kriegen und sie werden wieder um die Playoffs spielen, das auf jeden Fall.
Haken dran?
Haken drin, ja.
Gut, dann übernehme ich wieder das Ruder York und komme zu einem meiner beiden Lieblingsteams. Den
Ist das
LA
so?
Chargers.
Ist das so?
Ja, die LA Chargers. Was hat mir damals beim ersten USA-Aufenthalt ein San Diego Chargers Pullover gekauft. Wir waren auch in San Diego. Ja, war schön da.
Wär schön, ne?
So
Wär schön.
kam die Liebe zustande. Und natürlich dann Hunter Henry. Der jetzt nicht mehr bei den Chargers ist, der ist beim anderen Team gelandet. Also der Junge macht alles richtig. Obwohl irgendwie auch nicht. Er kam zu den Pats, als sie schlechter wurden und ging von den Chargers, als sie besser wurden. Also eigentlich macht er alles genau falsch rum. Sei es wie es sei. Der Mann ist Vergangenheit. Was ist denn die Gegenwart bei den LA Chargers? Head Coach Brandon Staley, immer noch an Bord, hatte eine vielversprechende letzte Saison, die aber auch dann zu viele Niederlagen gab. Rekord von 9:8, man war Dritter in der Division, hat die Playoffs am letzten Spieltag verpasst. Über die Offensive kann man kaum meckern. Die fünf beste Offense der Liga: Justin Herbert, 38 Touchdowns, Austin Ekeler, insgesamt 20 Touchdowns letzte Saison. Ein Monster. Aber die Defense bereitet Sorgen. Vor allem die Laufdefense war richtig schwach. Man hatte die 29, also die 29 schlechteste Defense. Das ist nun wirklich nichts, womit man in die Playoffs kommen sollte. Nach Punkten. Die 29 schlechteste. Das war nicht gut. Offense toll, Defense Mist. So wird's nix.
So,
Aber
gut zusammengefasst.
für diese Fälle hat, ich wollte gerade sagen, der liebe Gott, aber eigentlich ist es der Commissioner gewesen, ja, die Offseason erfunden und den Draft. Da kann man ja Sachen angehen. Man hat von den Stars keinen verloren. Man hat hier, ich habe mir notiert, Uchenna Nwosu, ein Edge Defender, und mit Justin Jones ein D-Liner verloren. Alles Namen, wo man sagt, ja, weiß ich nicht, genau, weiß man nicht. Defense-Spieler, die offenbar nicht gut waren, die kannst dann eben auch verlieren. Tut dir nicht weh. Stellt man sich also neu auf. Was hat man gemacht? Ich habe mir hier Sebastian Joseph Day hat man geholt, Super Bowl-Sieger von den Rams, Kyle Van Noy von den Patriots, hat man da also in Defense investiert und den vielleicht besten verfügbaren Cornerback zur Offseason geholt mit JC Jackson, ebenfalls von den Patriots, und ihm einen saftigen Vertrag gegeben. Und das war noch nicht alles. Denn es wurde noch ein Trade eingefädelt, über den wir schon kurz gesprochen haben, als die Bears das Thema waren. Man hat sich Khalil Mack, Edge Defender von den Bears geholt, für ein Zweit- und ein Sechstrunden-Auswahlrecht in den kommenden Drafts. Also ich sag mal, diese Defense hat man nominell zumindest jetzt mal auf ein ganz neues Niveau gehoben.
Auf einem Schlag, ganz anderes Level. Krass, ja.
Ja, nominell. Ob das alles auch so funktioniert. Ich hoffe, dass Brandon Staley da sich genau die Spieler geangelt hat, die zu seinem Stil Defense passen, denn die hatte er letztes Jahr offenbar nicht. Und die Offense, die war ja letztes Jahr schon Wahnsinn. Also eine Offense bestehend aus Justin Herbert, Keenan Allen, Austin Ekeler, Mike Williams. Da bist du schon am ganz oberen Regal, wenn das die Namen sind, die du in der Offense auflaufen darfst.
Aber da muss man auch zugeben, Luft nach oben. Also ich meine, Keen Allen und Ekeler, die hatten jetzt auch nicht ihre beste Saison letztes Jahr gehabt.
Austin Ekeler 20 Touchdowns, was erwartet man denn noch?
Ja gut, okay, aber Keenan Allen ist Wide Receiver.
Ja, der ist mehr so dafür zuständig, das Spielfeld zu überwinden und macht dann tatsächlich weniger Touchdowns. Die hat ja alle Mike Williams letztes Jahr gefühlt gemacht.
Aber 20 Touchdowns, Ekeler, das habe ich so gar nicht auf dem Schirm. Krass,
doch, okay. Also gesammelt als Rushing und Receiving Back.
Ja, das ist doch ordentliche Punktelieferant bei der Fantasy-Abteilung.
Zweifellos. So, ich kann mal kurz die Statistiken raus. Und Keenan Allen auch 1138 Yards, das ist schon richtig gut.
Ja.
Mike Williams 1106, also die haben 2000 Yard Receiver. Das ist schon in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Das
auf jeden Fall. Ich will dann auch gar nichts sagen. Alles gut.
Und mit 5 beste Offense. Natürlich, wenn da noch Luft nach oben ist, vom Gefühl her, dann alle Achtung. Dann bitte, macht nochmal noch einen Schritt, dann haben wir richtig Spaß nächstes Jahr. Im Draft hat man sich noch einen Guard geholt in der ersten Runde, also dann nochmal Schutz für den Quarterback. Das hatte alles, also diese Offseason hatte aus meiner Sicht wirklich Hand und Fuß. Man nutzt diesen noch günstigen Vertrag von Justin Herbert aus, hat sich dann teuer verstärkt mit Khalil Mack und JC Jackson, da ordentlich investiert. Ist natürlich auch Druck. Ne? Das ist schon so ein bisschen Richtung, jetzt müssen wir aber gewinnen. Jetzt sind Playoffs aber das Mindeste.
Jetzt wird es mal Zeit. Jetzt wird es mal Zeit.
Jetzt habe ich meine Players to Watch direkt schon vorweggenommen, die Offense, da schaut sie euch an. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Hat letztes Jahr ja schon, wird dieses Jahr wieder. Mal gucken, wie sie Justin Herberts Arm dieses Jahr einsetzen, ob er auch mal ein paar mehr lange Eier werfen darf. Hast du noch diesen einen Touchdown vom letzten Jahr im Kopf, wo er diese 70-Yard-Bombe wirft? Das war schon schön mit anzusehen. Aus der Pocket raus und dann aus dem Handgelenk gefühlt einmal über den Platz. Ich finde es bewundernswert, wenn Quarterbacks sowas können. Das kann ja nicht jeder Quarterback, ne? Also es ist.
Da kommt der Justine-Fanboy aus dir.
Da kommt der Fanboy raus. Das kann ein Tom Brady, kann das nicht.
Ein Tom Brady kann das nicht, nein.
Nee, also wir sagen, das kann einfach auch nicht jeder. Das kann ein Aaron Rodgers vielleicht noch und ein Patrick Mahomes.
Und man muss sich immer noch mal geben, 70 Yards Wurf und das Haar sitzt. Das lange Haar sitzt.
Genau, und in der Offseason immer wieder das alte Versteckspiel, bloß nicht in die Kamera. Immer hinter den Aktiven verstecken. Ja, in der Defense neu aufgestellt, sollte ein besseres Scheme Fit jetzt sein für Staley. Da sehe ich einen großen Schritt nach vorn und heftige Division. Playoffs müssen das Ziel sein. Ich sehe dieses Team auch in die Playoffs kommen. Für dieses Team kann, wenn alles so ineinander greift, kann das für die Chargers eine ganz, ganz tolle Saison werden. Die können an einem guten Tag wirklich jeden schlagen. Hier wird auch wieder Konstanz ein ganz wichtiges Thema sein. Ich reibe mir mal die Hände. Ich freue mich auf die Chargers.
Ich freue mich auf die Division. Also wenn ich mir jetzt schon überlege, diese Division zu ranken, schwer.
Ja.
Aber gut.
Ich würde einen Haken dran machen. Großer Chargers, wenn wenig für Fantasy.
Ja, aber jetzt mal nicht von den ja, uns Bekannten. Also gibt es da so ein, zwei Namen, wo du sagst, oh, vielleicht so
eine Art Sleeper?
In der vierten, fünften, sechsten Runde als Sleeper mal drauf achten, ja?
Ich hätte als Sleeper den Nummer 3 Wide Receiver in meinem Tableau, Josh Palmer. Hatte letztes Jahr schon 2, 3 Highlights und vielleicht kann der ja nochmal eine Schippe drauflegen und wäre sicherlich eine Option. Hat er schon 4 Touchdowns letztes Jahr? Vielleicht kann er da noch was draufpacken, weil sich vielleicht noch mehr jetzt auf die anderen konzentriert wird und er vielleicht auch den einen oder anderen Freiraum hat.
Nicht schlecht.
Ja, das wäre vielleicht so einer, den man sich man auf die Bank setzen kann und der abliefern kann. Vielleicht verletzt sich dann ja auch auf einmal einer und schon bist du einer der Top-2-Receiver und musst liefern.
Das will man nicht hoffen.
Nein.
Weil ich glaube, weil die Teams, diese vier Teams dann doch alle so nah beieinander sind, dass das gravierende Verletzungen dann tatsächlich auch den Unterschied ausmachen können.
Das ist leider so.
Ja.
Das ist leider
gut.
So.
Wie schaut's aus?
Ich würde einen Haken dran machen und bin einfach begeistert.
Ein großer Chargers-Fan hier an meiner Seite. Ich habe schon das Gefühl, ich glaube zu wissen, wer in Nils Welt an erster Stelle diese Division anführen wird. Aber gut, so viel dazu gleich mehr. Jetzt kommt noch das letzte Team, um die Division zu vervollständigen. Und das sind die Denver Broncos. Als Letztplatzierter haben sie die Saison abgeschlossen mit 7-10 und da hat sich so einiges getan. Also im Grunde hat man so den Franchise Broncos an eine Tüte getan, hat die gleich diese Tüte in die Hände anderer Leute getan, denn der Franchise ist zum Verkauf freigegeben, soweit ich weiß, aber noch nicht verkauft.
Doch, soweit ich weiß, ist das Ding durch.
Ist das Ding durch?
Ja. Die Walmart-Besitzer.
Ach ja, stimmt. Walmart-Erben. Die Walmart-Erben haben sich die Broncos geschafft, haben sich also diesen Sack genommen und dieser Sack wurde vorher schon mal kräftig durchgeschüttelt und jetzt nochmal kräftig durchgeschüttelt. Und was kommt da raus? Ein neuer Coach, ein neuer Quarterback. Aber alles seine Zeit. So, also.
Pass auf, Mini-Owner, der auch noch einen ganz kleinen Beitrag bei den Broncos hat, Lewis Hamilton.
Der wollte sich doch einfach nur eine Loge sichern.
Wahrscheinlich,
kann ich aber nachvollziehen.
Wahrscheinlich, ja.
Du, erstmal zum neuen Coach. Der alte Vic Fangio musste gehen, neu ist Nathaniel Hackett. Das ist der Offensive Coach der Packers. Und der hat natürlich auch seine Kollegen der Packers mitgenommen. Neuer OC, da ist jetzt der alte Tight End Coach der Packers. Das ist Justin Oaten und dann noch Egirio Efero. Wenn ich den Namen falsch ausgesprochen haben sollte, tut es mir
bestimmt,
leid.
Aber ist egal.
Und das war der Secondary Coach. Das heißt, im Grunde so die Offensive Coaches der Packers sind jetzt die Tonangeber bei den Broncos. Ich meine,
ist häufig so, ne? Dass dann so ein, wenn so ein Koordinator geht, dass gleich mal ein paar von seinen Jungs von seinem Coaching-Tree mitnimmt.
Naja, aber ich meine, ich habe noch Erinnerung, dass mir die Offense der Packers ziemlich gut gefallen hat. Lag natürlich auch an der Legende Aaron Rodgers, aber da muss es ja immer Leute geben, die sich Spielzüge ausdenken und die Jungs auch trainieren und mit solch einem Resümee zu den Broncos zu gehen, warum nicht? Sollte Mut machen. Endlich haben sie es dann auch geschafft, sich mal einen vernünftigen Franchise-Quarterback zu holen. Nach den letzten Jahren hat das ja nicht immer ganz so geklappt. Ein Teddy Bridgewater konnte nicht überzeugen. Ein Drew Lock hat man einfach gleich mal in einen Deal gepackt und abgegeben und sich dafür das Können, die Fertigkeiten, das riesige Lauftalent von dem dann doch schon ein bisschen älteren, aber nach wie vor Superstar unter den Quarterbacks Russell Wilson sichern können.
In einer Liga, York, in der ein Tom Brady mit 45 immer noch startet, ist Russell Wilson mit 34 noch nicht alt.
Nee, das stimmt wohl. Aber im Division-Vergleich zu Justin Herbert und Mahomes ist er dann halt der alte Sack.
Da hast du recht.
So, das im Grunde ist die Quarterback-Position auch so mit die größte Position, die umgeändert wurde. Ansonsten hat sich, es gab hier und da Abgänge und auch Zugänge. Ich will jetzt nicht auf alle eingehen, weil sie nicht gravierend oder nicht so wichtig sind auf den ersten Blick. Das Team ist im Grunde eigentlich fast gleich geblieben. Das Nervige oder das Schlimme ist einfach nur, deren Top-Wide-Receiver mit Tim Patrick hat sich vor 2 Wochen verletzt. Kreuzbandriss, so wie es aussieht, fällt die Saison aus. Das heißt,
war er denn der, naja, Top-Receiver? Er wäre bei mir. Er wäre bei mir in der kommenden Saison. Ja, er war letzte Saison, hast du recht. Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Da war gut. Er wäre bei mir jetzt nicht der Top-Receiver gewesen, wenn ich das von null aufdrehe.
Ja, gut. Er war letztes Jahr Top-Wide-Receiver mit über 700 Yards, 5 Touchdowns, war keiner besser. Sie haben halt auch gute Running Backs gehabt mit dem alten Hasen Melvin Gordon, 8 Touchdowns und dann dem jungen Javonte Williams in seiner ersten Season 900 Yards erreicht, 4 Touchdowns und dann eben auch noch 3 Receiving Touchdowns. Sie haben dann mehrheitlich ihre Punkte mit den Running Backs gemacht als mit den Wide Receivers. Auch wichtige Säule gewesen, Noah Fant, aber der ist tatsächlich auch mit verrechnet worden. Drew Lock und Noah Fant wurden abgegeben und dafür hat man sich halt Russell Wilson geholt. einen interessanten Namen oder zwei interessante Namen habe ich notiert, die schon länger bei den Broncos sind. Das ist einmal Jerry Jeudy.
Ja.
Ist ja letztes Jahr verletzt ausgefallen, konnte auch irgendwie nur 10 Spiele spielen, ein paar davon als Starter, aber hat auch nicht viel gerissen. Das heißt, diese Spiele, diese Zeit jetzt nehmen und sagen, er ist gut oder schlecht, kann man einfach nicht machen, wäre nicht fair. Das heißt, das dritte Jahr ist für ihn ein kompletter Neustart. Das ist sozusagen so die erste richtige Saison, weil auch die erste Saison war ja verletzt, oder? Nee, was war in der ersten Saison? Ich weiß es.
Da war halt immer noch Drew Lock, der Quarterback, ne?
Stimmt, also er hat die erste Saison gespielt, aber eben nicht gut und dementsprechend kann man mal schauen oder muss man ihm die Daumen drücken, dass er vielleicht jetzt in dem dritten Jahr den Durchbruch schafft. Wenn du den Namen Jerry Jeudy hörst, was geht da in dir vor?
Ich will nicht sagen leuchtende Augen, aber das, ich wäre nicht überrascht, wenn das sein, wir sagen ja gerne, das wird sein Coming Out. Das wird, ich glaube, er wird da der Top-Receiver der kommenden Saison sein.
Wer mir von den Zahlen her irgendwie noch ganz gut gefallen hat, also nicht überragend, aber wo ich merke, da ist Potenzial und eventuell ist das jemand für einen möglichen Durchbruch, das ist KG Hamler. Der wurde 2020 in der zweiten Runde gepickt. Im ersten Jahr hat er 3 Touchdowns erzielt, im zweiten Jahr nur 3 Spiele gespielt, weil er auch verletzt war. Auch der ist im Depth-Chart ganz vorne gelistet. Auf der zweiten bzw. dritten Wide-Receiver-Position, eben jetzt auch durch den Wegfall von Tim Patrick. Das könnte was sein. Da könnte was.
Bei mir wäre er jetzt auf Nummer 3. Ich habe noch Cortland Sutton weit vorne.
Genau, Cortland Sutton ist ein Name, der bei guten Wide-Receivern immer, oder auf, in der Riege der guten Wide-Receivers immer mal fällt. Ich weiß nicht, das ist mehr
es
so
ist wirklich, ne, es ist bei den Broncos ganz schwierig, weil was war da der Wide Receiver und was war der Quarterback?
Ja.
Ne, ist jetzt werden wir es wissen. Jetzt haben sie ihren Quarterback und dann werden wir erfahren.
Das stimmt.
Wie gut die jetzt wirklich sind.
Es war doch die Frage, wie gut einfach die O-Line war. Ne? Man hat bei den Seahawks auch letztes Jahr gesehen, dass ein Russell Wilson fast allein auf sich allein gestellt ist. Die O-Line hat immer dafür gesorgt, dass er fleißig am Laufen war. Und das kann er ja mit seinen 34 Jahren, aber auch lässt das irgendwann nach und er braucht ein bisschen mehr Sicherheit.
Nicht, dass er Gerkenkuss zuschlägt.
Ja, auf dem Papier haben sie auf jeden Fall einen Leader. Aber wie das auch mit dem Staff so alles fasst und ob das schnell fasst, ich glaube, sie brauchen einiges an Spiele, um halt für sich einen Weg zu finden, um das System zu verinnerlichen. Und da wird noch Sand im Motor sein und das wird ordentlich stottern. Ist nur die Hoffnung, dass irgendwann alles rundlaufen wird und dann dementsprechend auch die Mannschaft groß aufspielen wird. Aber in dieser Division, wenn du dann halt einfach wirklich den Motor ins Laufen gebracht hast, um mal das bildlich zum Schreiben. Und dann aber auf einmal eine Anhöhe von irgendwie 20-30% hast und du einfach mal so einen riesen Berg hochfahren musst. Ist alles nicht einfach. Mhm. Gespannt. Ich bin extrem gespannt. Aber gut. Ich habe mir als Sleeper, Javonte Williams ist für mich kein Sleeper. Der war auch hier letztes Jahr schon gern gesehen, aber ich denke mal, auch er kann noch mal den nächsten Schritt gehen und ist dann auf jeden Fall eine Punktemaschine. Und ja, KG Hamler, den habe ich mir noch mal notiert. Wenn man den irgendwie in der 7., 8., 9. Runde als 4. Wide Receiver für sich sichern kann, ist das schon mal ein interessanter, vielversprechender Mann für die Bank auf jeden Fall. Ja, du, das waren die Broncos.
Machst einen Haken dran an die Broncos?
Ich mache einen Haken dran.
Also, das haben wir alle Teams einmal beleuchtet. Ist das für dich denn auch, wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt, die stärkste Division der NFL?
Da ich jetzt nicht eine Liste von allen Divisions vor mir liegen habe, von allen 8.
Dann googelst du kurz NFL-Divisions und hast du sie doch alle.
Ja, aber so auf wenn du mir die Frage in einer Woche nochmal stellen würdest und ich hätte mich darauf vorbereitet, anders vorbereitet, wird die Antwort anders aussehen. Jetzt sage ich gefühlt ja. Einfach nur von den, ich glaube, das ist die Division mit den, es ist eine Division mit 4 sehr, sehr starken Quarterbacks. Nicht, also jede Division hat ihren Superstar als Quarterback, aber diese Division hat gleich 4. Sag ich mal 3,5.
Drei Superstars auf jeden Fall, ja.
3,5. Und da muss erstmal eine andere Division reinkommen. an diese Qualität.
So, Jörg, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir Entscheidungen treffen.
Ja.
Jetzt wird gerankt.
Okay,
Wen siehst du
ich
in dieser? Also, ja, es ist wirklich ultraschwer.
aus der Kalten heraus, mein Viertplatzierter wird sein Denver Broncos.
Mein Viertplatzierter sind die Las Vegas Raiders.
Mein drittplatziertes Team werden dann die Raiders sein.
Ja, also ich bin nicht eingeschlafen, ich bin noch da. Auf der 3 nehme ich die. Es muss sich halt alles finden. Ach, ich mach mal verrückte Sachen. Auf der 3 die Chiefs. Wie beim Wetten, wenn man nicht verrücktes tippt, dann kann man auch nichts gewinnen.
Ja, die Chiefs tippe ich bei mir auf Platz 2.
Auf der 2 habe ich dann die Broncos. Und auf der 1 die Chargers.
Die habe ich bei mir auch auf Platz 1, ja. Jetzt einfach aus der Kalten heraus, ja.
Ja, und jetzt aus der Kalten heraus, Jörg, hältst du es für möglich,
Dass
dass
drei
aus.
Teams aus dieser Division in die Playoffs kommen?
Nein, dass alle Teams aus dieser Division in die Playoffs kommen. Also
Bei drei.
es gibt drei Wildcard-Plätze, das nochmal zur Erinnerung, ne?
Also, dass quasi alle Wildcard-Plätze an diese Division gehen.
Ja.
Also bei zwei Teams wäre ich tatsächlich mitgegangen.
Ich
Bei
sage
drei.
nur, hältst du es für möglich? Also drei hältst du auf jeden Fall für realistisch und möglich.
Also für möglich, tatsächlich, ja. Also wenn eine komplette Division in die Playoffs kommen sollte, das wäre schon mal eine Ansage. Das wäre krass,
Es
ja.
hat es noch nie gegeben. Kann ja auch nicht, es gibt ja die drei Wildcard-Plätze erst seit 2 Jahren. Ja, ich sehe tatsächlich alle Teams mit einem positiven Rekord am Ende der Saison.
Und es wird dann am Ende so ganz anders kommen. Auf einmal werden
Alle
irgendwie so
negativ.
alle negativ, alle werden irgendwie was mega schlechten Start haben und
Zweiter Spieltag, alle Quarterbacks verletzt.
naja. Ja, aber so geht es mir halt auch. Also, ich meine, nur weil ich die Broncos an die letzte Position packe, heißt es nicht unbedingt, dass sie irgendwie jedes Spiel verlieren werden und super schlecht spielen werden. Aber es muss halt irgendjemand in dieser Division auch an letzter Stelle stehen.
Ist schon krass, wie da auch aufgerüstet wurde und irgendwie alle gleichzeitig sich im Win-Now-Modus sehen. Ne? Das ist schon krass.
Ja. Umso attraktiver macht es halt einfach diese Division. Also ich würde es irgendwie nicht schlecht finden, wenn man zu jedem NFL-Spieltag auch so eine Division-Konferenz hätte, mit allen vier Beteiligten immer zeitgleich am Spielen.
Ja. Wir sehen ja auch ganz viele tolle Spiele, weil die spielen ja alle zweimal gegeneinander. Also da haben wir richtig viele Highlights in der kommenden
Ja.
Saison dadurch. Und da freue ich mich drauf.
Ich auch, ich auch. Das
Ich freue
wird
mich. Jörg, pass auf, Jörg,
wird
wir freuen
spaßig.
uns beide. Und das ist doch auch sowas wie ein inneres Blumenpflücken.
Ein inneres Backen.
Ein inneres Backen. Bei den Temperaturen allerdings, ja.
Ein inneres Kuchenbacken.
Ja.
Ich bin jetzt heiß. Also, du,
Kann losgehen.
wie anfangs schon gesagt, das Wochenende, mit dem Wochenende steht jetzt der zweite Preseason-Spieltag bevor. Da schnuppert man schon ein bisschen Football-Luft und schaut sich halt auch die Spiele, die Highlights an und denkt sich so, geil, ja, bald fängt es wieder an. Und ja, Anfang September ist es dann soweit. Dann geht's los.
Übrigens, an alle NFL-Fans, ich habe die erste Folge Hard Knocks gesehen. Wenn ihr eine Chance habt, das zu gucken, es lohnt sich.
Ich habe heute sogar die zweite gesehen.
Echt,
Es
hast du
lohnt
schon?
sich, es lohnt sich wirklich, es lohnt sich. Und ich hab mich heute, also ich hab den Ton laut gemacht, ich habe den Bildschirm groß gemacht und ich habe dann einfach Dan Campbell gelauscht, wie er mit dem Team geredet. Und tatsächlich war ich kurz davor, nach der Rede einfach aufzustehen, meine Sachen zu nehmen und rauszulaufen aufs Spielfeld, dann ist mir eingefallen, ah ja, nee,
Ah.
ich spiele da ja gar nicht.
Jörg schon im Garten mit Ausrüstung. Hä? Oh, ah.
Wirklich, so ging's mir,
Aufgewacht.
so ging's mir,
Ich habe
ja.
in der ersten Folge, fand ich richtig beeindruckend, Jamal Williams, der
Ja!
Reserve Running Back, was der da für eine Ansprache gehalten hat, da habe ich, wow, alter Schwede.
Mit einem Ticken zu
Den habe ich jetzt
lang,
ganz weit
aber.
vorne bei mir.
Ein Ticken zu
Der
lang,
hatte
aber.
dadurch,
Ja.
bei Fantasy Football ist er ganz weit nach vorne gerückt dadurch bei mir, weil so, oh Alter, was ist das denn für ein Leader-Typ? Wie krass war denn diese Nummer?
Ja, der hat ja tatsächlich auch ein paar Touchdowns erzielt letztes Jahr.
Ja.
Aber ja, also fand ich großartig. Macht mir einfach Spaß. Und dieser Dan Campbell. Ah, nee, der komplette Franchise ist einfach schon cool. Aber auch wenn man so den Raum sieht mit den Spielern und den Coaches, was ja eigentlich nur ein Bruchteil ist, oder auch dann mal draußen auf dem Spielfeld ist und sieht, was da an Leuten rumläuft, das ist halt auch einfach eine Riesenmaschinerie, ne? Also was da so alles im Hintergrund rumwurschtelt, um diesen Franchise irgendwie erfolgreich zu machen, um die Spieler erfolgreich zu machen. Also das ist schon irgendwie krass einfach.
Ja. NFL, greatest show on turf.
Ja.
So, also und mit diesem kleinen TV-Hinweis zu Hard Knocks würde ich sagen, entlassen wir euch aus dieser Folge. Mir hat Spaß gemacht, Jörg hat Spaß gemacht.
Ja, das hat...
Das Ding ist durch.
Das Ding ist durch. Aber eine Anmerkung, die natürlich jede Folge sein muss. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wir sind auch digital unterwegs. Wir gehören nicht zu den alten Eisen. Wir wissen ja, wie es heißt, was es heißt, mit unseren Fans in Kontakt zu treten. Dann besucht doch einfach mal das sogenannte Instagram. Talk After Touchdown. Oder schreibt uns ganz crazy eine Mail an talkaftertouchdown@gmail.com.
Oder für die ganz Verrückten unter euch. Und wir wissen, da sind einige da draußen. Casa Schmackofatz in Heimfeld?
In Heimfeld, richtig. Ja,
ich kann mir das einfach nicht. Ich weiß, wo es ist, aber wie er das da heißt. Casa Schmackofatz in Heimfeld hat für alle Brieftauben dieser Welt einen ganz wunderbaren Landebahn, immer frisch gemäht. Da fühlt sich jede Brieftaube wohl.
Da ist was dran. Da ist was dran.
Mhm.
Gut, und wir haben es gerockt. Mal wieder in knapp einer Stunde. Sehr gut. Wir wollen euch nicht lange nerven.
Sehr gut, wir loben uns jetzt mal selbst, haben wir gut gemacht, unter einer Stunde geblieben, wie wir wollten.
Dein Campbell wäre stolz auf uns.
Das wäre er.
Dann gehabt euch wohl und tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss, bis dann.